Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Boah, war das wieder stressig, hierher zu kommen. Die Bahnen haben heute wieder gestreikt.
Ja, und da war so ein großer Verkehr in der Stadt, dass ich hier 10 Minuten zu spät ins Studio gekommen bin.
Mein Beileid.
Der ganze Stress wird jetzt vergehen, denn wir haben ein sehr interessantes Thema für euch heute.
Das Thema heute? Fake News.
In diesem Podcast werdet ihr begleitet von Mara,
Tom,
Sidat,
Julian
und Franz.
Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind die Freitagsreporter.
Mein Name ist Franz und neben mir steht der liebe Tom.
Hallo.
Na Tom, hast du schon die neuen Breaking News mitbekommen, dass Olaf Scholz in Wahrheit Angela Merkel ist?
Echt jetzt? Boah, ich weiß auch was richtig Krasses. Der Attentat auf Donald Trump war gefaked.
Nee, sagst du nicht. Das, was wir gerade erzählen, ist natürlich absoluter Mist und wird in Fachkreisen auch als Fake News bezeichnet. Und um die soll es in der heutigen Sendung, /Podcast, gehen.
Es geht darum, warum Leute sowas verbreiten und wer das sich eigentlich ausdenkt und was passiert eigentlich, wenn wir eigentlich nur noch Lügen lesen und gar keine Wahrheit und wenn die Welt nur noch voller Fake News ist.
In 2 Episoden bringen wir euch näher an dieses spannende Thema.
In der 1. Episode dieses Podcasts sprechen wir mit der Forscherin Frau Dr. Cornelia Sindermann. Sie arbeitet an der Universität in Stuttgart und erforscht Fake News und wie Leute darauf reagieren. Wir fragen sie Fragen wie, wie hat das eigentlich alles angefangen? Wer macht diese Fake News und was kann an Fake News eigentlich auch positiv sein?
Unser erster Gast hier im Podcast ist jetzt Frau Dr. Cornelia Sindermann. Sie hat früher mal an der Uni Ulm geforscht und arbeitet heute als Wissenschaftlerin in Stuttgart. Jeden Tag verbringt sie viele Stunden in den sozialen Netzwerken. Aber nicht, um selbst etwas zu posten, sondern um zu erforschen, wie Menschen sich dort verhalten. Ihr Spezialgebiet Fake News. Gleich wird sie uns erzählen, wie sie dazu kam und warum man überhaupt falsche Informationen verbreitet. Wie können uns diese Lügen beeinflussen? Und was hat eine Fernbedienung ohne Akku mit all dem zu tun? Hallo Frau Sindermann.
Ja, mein Name ist Cornelia oder Cornelia Sindermann und ich arbeite hier an der Universität Stuttgart. Ich habe meine eigene Forschungsgruppe, die nennt sich Computational Digital Psychology. Und alles, was es bedeutet, ist, dass wir uns dafür interessieren, wie Menschen sich in der digitalen Welt zurechtfinden, welche Auswirkungen die digitale Welt auf Menschen hat und was wir daraus machen können.
Was für Forschungsprojekte gibt es denn so bei Ihnen in der Abteilung?
Ganz unterschiedliche. Zum Beispiel mit einem Kollegen aktuell untersuche ich, wie Menschen mit ChatGPT interagieren. Also wir fragen sie, wir geben ihnen eine Aufgabe und dann bitten wir sie, Prompts zu schreiben an ChatGPT und dann analysieren wir den Text, den die Personen schreiben und schauen, ob der eventuell schon in eine Richtung eine Verzerrung hat. Also ob Menschen zum Beispiel eher ChatGPT fragen, ihnen Informationen zu geben, die zu den Sachen passen, die die Menschen auch selber glauben. Oder ob sie eher unterschiedliche Meinungen hören wollen von ChatGPT. Und so untersuchen wir zum Beispiel, wie Menschen mit ChatGPT interagieren aktuell. Hat schon mal jemand von euch mit ChatGPT gearbeitet? Genau, und dann schreibt ihr doch am Anfang immer einen Text, quasi eine Frage oder einen Befehl, den ihr ChatGPT gebt, richtig? Und das nennt man Prompt.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, Fake News zu erforschen?
Ja, also ganz allgemein habe ich selber im Internet einen Test gesehen, bei dem man sich selber testen konnte, wie gut kannst du Fake News erkennen. Und es war ein Test aus dem amerikanischen Raum. Und ich war leider nicht so gut, wie ich das erhofft hätte und habe viele falsche Nachrichten als wahr eingeschätzt und auch wahre Schlagzeilen als falsch. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt danach einfach. Und dann wollte ich wissen, ja, was macht mich denn anfällig für Fake News oder warum glauben manche Menschen Fake News? Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich jetzt erforschen. Und genau das habe ich dann auch gemacht mit meinen Kollegen und Kolleginnen.
Nochmal für die Hörer, was sind Fake News denn überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich gar nicht so eindeutig zu beantworten. Ganz häufig, was man sieht, ist, dass Fake News als Synonym, also genauso genutzt wird wie Desinformation. Und wenn man dann über Desinformation spricht, dann sind es eigentlich Nachrichten, die eben nicht komplett wahr sind, also noch falsche Informationen enthalten, die in einem journalistischen Format präsentiert werden, also ausschauen, als wären es seriöse Nachrichten, die aber absichtlich erstellt wurden mit falschem Inhalt, um Leute zu täuschen zum Beispiel. Und das ist dann häufig auch so der Unterschied. Vielleicht habt ihr schon mal von Missinformationen gehört. Das sind dann falsche Nachrichten, die aber unabsichtlich erstellt wurden. Aber die Fake News, da ist häufig so die Intention, die man denen unterstellt, die wurden auch absichtlich falsch erstellt.
Haben Sie selbst schon mal unabsichtlich Fake News weitergeleitet?
Nicht, dass ich wüsste. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass ich auf sozialen Medien absolut passiv bin und einfach grundsätzlich nichts teile. Dementsprechend ist die Gefahr, dass ich Falsches teile, auch extrem gering natürlich.
Warum verbreiten Menschen eigentlich Fake News?
Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum Menschen Fake News verbreiten. Das kann sein, weil sie vielleicht einfach nicht als solche erkennen und aber dann interessant finden, weil sie sie witzig finden, weil sie sie mit Freunden, Freundinnen teilen wollen. Das kann auch sein, dass sie sich einfach unsicher sind, ob es wahr oder falsch ist und dann einfach sagen, aber witzig ist es ja trotzdem oder interessant ist es trotzdem. Und dann teilen sie die eben auch weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass manche Menschen Fake News teilen in dem Wissen, dass sie falsch sind, zum Beispiel, weil diese Fake News irgendeinen Inhalt enthält, den die Menschen gerne verbreiten möchten, ob er jetzt wahr ist oder nicht. Die wollen einfach, dass andere Menschen das vielleicht glauben. Und deswegen verbreiten sie das weiter. Also da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, die können wissentlich und unwissentlich verbreitet werden.
Wozu werden Fake News denn hauptsächlich benutzt?
Anfänglich war das häufig eine Maschine zum Gelddrucken, in Anführungszeichen. Das heißt, es ging gar nicht unbedingt um den falschen Content, sondern häufig gab es ganze Fabriken an Menschen, die Fake News einfach gespreadet haben, um ganz viele Likes und Shares und Ähnliches auf sozialen Medien zu bekommen. Und wir wissen sehr gut, dass der Inhalt, der auf sozialen Medien viele Likes, viele Shares bekommt, das ist emotionaler Content, das ist polarisierender Content, das ist irgendwas Sensationelles. Und das haben Fake News häufig erfüllt. Und deswegen wurden die häufig genutzt, einfach nur um Likes und Shares zu generieren. Unabhängig erstmal davon, ob sie falsch oder wahr sind. Und da waren aber eben dann auch viele Fake News dabei, weil einfach Dinge völlig übertrieben aus dem Kontext gerissen und Ähnliches wurden. Was es allerdings natürlich auch gibt, das muss man sagen, dass Fake News mit Absicht erstellt und kreiert werden, um Menschen bestimmte Inhalte näher zu bringen, die halt falsch sind. Also Lügen in dem Sinne. Man möchte also vielleicht einen Gegner, eine Gegnerin schlecht dastehen lassen. Man möchte eine bestimmte Personengruppe schlecht dastehen lassen. Und dann schreibt man einfach irgendwas Falsches über diese Gruppe, verbreitet das, dann sind das Fake News. Und das könnte dann diesem Motiv einfach zugutekommen.
Was bedeutet gespreadet?
Es tut mir ganz arg leid. Verbreitet.
Welche Auswirkungen haben denn Fake News auf uns und wie verändern sie unsere Denkweise?
Also Fake News haben natürlich unterschiedliche Auswirkungen. Die negativste ist natürlich, wenn wir Fake News nicht erkennen, sondern glauben, sie sind wahr. Und dann glauben wir falsche Informationen, bilden unsere Meinungen auf falschen Informationen und haben dann vielleicht sogar bis zu falsche Meinungen. Einfach weil sie auf Basis von falschen Informationen zustande gekommen sind. Und das wäre natürlich schlecht, weil wir möchten ja alle unsere Meinungen auf Fakten bilden nach Möglichkeit. Genau, das ist so, das würde ich sagen, die negativste Auswirkung. Jetzt hattest du noch breiter gefragt, wie verändert es unser Denken? Und erstmal natürlich muss ich da was Positives sagen. Wir reden doch relativ häufig über Fake News, lesen viel in den Medien. Es gibt viele Internetseiten, die uns helfen dabei, wie können wir Fake News erkennen. Und da sehe ich schon durchaus auch einen positiven Shift mittlerweile, dass durch diese Existenz und vor allem das Wissen, dass es Fake News gibt, Menschen darin viel mehr trainiert werden, jetzt auch darauf zu achten, was sie eigentlich lesen im Internet. Also dadurch, dass dieses Thema so ein wichtiges Thema heute ist, wissen viele Menschen schon, wie sie wahre von falschen Nachrichten vielleicht unterscheiden können, dass sie Informationen über verschiedene Quellen hinweg vergleichen müssen und solche Strategien anzuwenden, um eben die Informationen besser zu verarbeiten und eben besser zu erkennen, was wahr und was falsch ist.
Was meinen Sie, welche Altersgruppe eher an Fake News glaubt und warum tun Sie das?
Da muss ich jetzt ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Mir sind keine Statistiken bekannt, die diese Anfälligkeit jetzt über verschiedenste Altersgruppen hinweg vergleicht. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, da Fake News sich gerade so im Internet viel verbreiten, dass gerade die Altersgruppen vielleicht, die eher weniger mit dem Internet zu tun haben, dann im Internet, wenn sie da mal sind, vielleicht auch eher falsche Nachrichten glauben, weil sie vielleicht einfach nicht so trainiert darauf sind und ihnen nicht so bewusst ist, dass vielleicht nicht alles, was sie im Internet sehen, wahr ist. Das ist jetzt aber von mir rein eine Vermutung, kann ich nicht mit irgendwelchen Daten oder Ergebnissen untermauern.
Man hört ja oft, dass Fake News Leute manipuliert, also sie verändert und ihnen andere Sachen einschmuggelt. Wie machen sie das denn, die Fake News?
Eine gute Frage und ich würde es auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist erstmal, wie machen das eigentlich die Veröffentlicher und Veröffentlicherinnen von Fake News, dass wir die überhaupt glauben? Und da ist zum Beispiel eine Strategie, dass Fake News sehr emotional geschrieben sind, gerade so auf negative Emotionen ausgelegt. Und es ist durchaus ein bekannter Effekt, dass wenn uns etwas sehr emotional aufrüttelt, gerade negativ, dass wir dann dazu tendieren, auf die Emotionen uns zu fokussieren und nicht so sehr darauf, ob der Inhalt jetzt wahr ist oder falsch ist. Das heißt, wenn wir was sehr Emotionales lesen, machen wir uns erstmal nicht so viele Gedanken darüber, ob das wahr oder falsch ist, sondern nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn hier gerade? Dann gibt es noch andere Strategien, zum Beispiel, dass unterschiedliche Gruppen einfach schlecht geredet werden oder gegeneinander aufgehetzt werden zum Beispiel. Oder dass man versucht, dass die Quelle von der Nachricht so ausschaut, als wäre es eine seriöse Quelle, SWR, Tagesschau. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann ist es das gar nicht. Also eine Imitation. Und diese und auch ein paar andere Strategien können angewendet werden, erstmal, um Menschen eher daran glauben zu lassen, dass die falsche Nachricht eigentlich wahr ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie manipuliert uns jetzt in dem Sinne eine falsche Nachricht? Und das ist jetzt, wenn wir eine falsche Nachricht glauben und glauben, die ist wahr, kann es natürlich sein, dass wir Dinge glauben plötzlich, die überhaupt nicht mehr wahr sind. Und wenn es jetzt natürlich negative Dinge sind, zum Beispiel schlechte Ansichten über andere Personengruppen, dann kann es natürlich dazu führen, dass wir mehr Vorurteile zum Beispiel vor dieser Personengruppe haben. Und dass wir einfach grundsätzlich Dinge jetzt plötzlich glauben, die aber gar nicht wahr sind. Und das ist meistens, muss man leider sagen, im Zusammenhang mit Fake News sind es negative Dinge. Also schlechte Meinungen über andere zum Beispiel.
Das heißt, Fake News können wie eine Fernbedienung auf Menschen wirken und zum Beispiel Leuten, die man mag, plötzlich nicht mehr, also dazu bringen, dass man sie plötzlich nicht mehr mag.
Die Fernbedienung hat für mich so diese Konnotation, dass das immer funktioniert. Aber das ist zum Glück nicht so. Häufig erkennen Menschen doch auch, dass eine Fake News eben falsch ist und glauben die nicht und verändern ihre Meinung über andere Personen dann auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich würde es nicht unbedingt mit einer Fernbedienung vergleichen und wenn, dann vielleicht mit einer Fernbedienung, wo der Akku schon ziemlich leer ist, die nicht immer funktioniert.
Gibt es Fake News, die immer wieder kommen? Also quasi so Trends, die sich immer wieder von neu beginnen und immer wieder probieren, Menschen negativ von anderen Leuten zu überzeugen?
Ja, das sind jetzt hier vielleicht nicht unbedingt ein und dieselbe Nachricht, aber es gibt schon so bestimmte Gruppen von Fake News, die immer wieder auftauchen. Und das sind zum Beispiel politische Fake News in etwaigen Wahlkämpfen, die verbreitet werden, um politische Gegner und Gegnerinnen einfach bei den Wählenden schlecht dastehen zu lassen und so vielleicht für sich selbst bessere Stimmen oder mehr Stimmen generieren zu können. Ich glaube, da können wir alle an das ein oder andere Beispiel auch selber denken, das wir einfach gehört haben in unterschiedlichen Wahlkämpfen. Das sind so die klassischen, die wirklich immer wieder kommen. Und darüber hinaus gibt es aber nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch quasi auf der Ebene der Bürger und Bürgerinnen, die dann einfach versuchen, bestimmte Personen, Gruppen, die sie vielleicht eher oder weniger mögen, eben schlecht zu machen beispielsweise. Das können politische Gruppen sein, aber das können auch soziale Gruppen sein, die sich da einfach entgegenstehen und gegenseitig übereinander schlechte Informationen, die falsch sind, verbreiten.
Wie kann ich erkennen, ob eine Nachricht fake oder echt ist? Gibt es da ein paar einfache Tipps?
Absolut. Erstmal gilt, Nachdenken hilft. Wenn ihr eine Information lest, erstmal drüber nachdenken, was wisst ihr vielleicht sonst so über das Thema, was habt ihr schon gehört, passt diese Nachricht da eher dazu oder eher nicht. Dann einmal anschauen, von wem kommt vielleicht die Nachricht, wer hat die euch geschickt und auch wer hat diese Nachricht verfasst, also wer ist der Autor oder die Autorin, ist es eine seriöse Quelle, die man kennt. Das kann man auf jeden Fall immer nochmal überprüfen. Dann, was immer gut ist, ist auch Informationen über unterschiedliche Quellen zu vergleichen. Also sagen 5, 6, 7, ich kann da jetzt keine spezielle Zahl nennen, aber sagen mehrere Seiten einfach das Gleiche aus über dieses Event, über diese Nachricht. Dann deutet das eher darauf hin, dass es wahr ist. Was auch immer gut ist, es gibt ja etwaige Faktenchecker im Internet, von unterschiedlichen Medienhäusern auch, die einfach mal zu nutzen und zu schauen, was sagen die denn über diese Nachricht aus. Und dann kann man natürlich noch ganz grundsätzlich auch so überlegen, es sollten so ein paar Alarmglocken schrillen, wenn eine Nachricht extrem emotional geschrieben ist oder sehr polarisierend, also sehr negativ über bestimmte Personengruppen. Es gibt ein Spiel im Internet, das haben auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen entwickelt, das heißt Get Bad News, also schlechte Nachrichten kriegen. Und da ist man im Prinzip in der Rolle eines Erstellers von Fake News oder einer Erstellerin und muss versuchen, Fake News auf Social Media quasi zu veröffentlichen und möglichst viele Likes zu bekommen und dabei sehr glaubwürdig zu sein. Und man lernt quasi, während man da selber in dieser Rolle ist, diese Fake News zu verbreiten, was gute Strategien sind, um glaubwürdig zu sein und um Nachrichten zu verbreiten. Und das soll eben dabei helfen, dass man sich verinnerlicht, wie man eben dann andersrum auch wieder Fake News erkennen kann. Und das ist auch wissenschaftlich fundiert, das funktioniert auch gut, kann ich jedem empfehlen. Macht auch Spaß, weil man immer schön sieht quasi, wie viele Likes man gerade bekommen hat und wie glaubwürdig man ist.
Es gibt ja auch Menschen, die einfach direkt alles glauben, was sie auf sozialen Medien lesen. Und sie tun sich dann halt richtig schwer zu erkennen, was Fake News überhaupt sind und ob das eine Fake News ist oder nicht. Warum eigentlich?
Ja, also ich glaube, wir wissen alle, dass wir alle unterschiedlich sind voneinander. Manches können wir besser, manches können wir schlechter, manches können wir einfach nur anders. Und ja, es gibt auch Menschen, die eben eher dazu glauben, Informationen hinzunehmen und zu glauben oder sich zumindest keine Gedanken darüber zu machen, ob es wahr oder falsch ist. Also zum Beispiel, es gibt eine Tendenz, Menschen neigen eher dazu, sehr intuitiv zu denken oder eher reflektiv zu denken, also nochmal über Dinge nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage schon mal gehört habt. Ein Ball und ein Schläger kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Also ein Ball und ein Schläger, zum Beispiel Tennisball und Tennisschläger, kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Und das ist die intuitive Antwort. Und jetzt rechne das Beispiel einmal durch. Wenn der Ball 10 Cent kostet, kostet der Schläger 1,10 Euro, weil 1 Euro mehr, dann wären es 1,20 zusammen. Genau, das ist so eine typische Frage. Genau, es ist 5 Cent und 1,05 Euro. Und dann gibt das zusammen 1,10 Euro. Und Menschen, die eben eher mit diesen 10 drauf antworten, das ist nur eine Frage, keine Sorge, die denken eher intuitiv und die neigen auch eher zum Beispiel dazu, Falschnachrichten als wahr einzuschätzen. Während Menschen, die eher nochmal nachdenken in Ruhe, die erkennen Fake News eher besser. Das heißt auch nicht in 100% der Fälle, aber eher besser. Und sowas sind eben dann Einstellungen oder Eigenschaften, die Menschen eher oder mehr oder weniger anfällig machen für Fake News. Also gibt es aber ganz viele Fragen. Wenn ihr in einem Rennen seid und ihr überholt die zweite Person, auf welchem Platz seid ihr dann? Genau.
Es gibt im Internet ja auch auf Social-Media-Kanäle, die zum Beispiel satirische Fake News rausbringen, wie zum Beispiel ein Beispiel, was ich selbst auch benutze, der Postillon. Was halten Sie von solchen Kanälen?
Persönlich finde ich die häufig, viele von denen, sehr witzig und schön zu sehen. Aber ja, es ist tatsächlich ein großes Problem, wirklich klar zu definieren, wie weit geht Satire und wo fangen Fake News an. Beim Postillon ist ja durchaus sehr bekannt, dass er absichtlich nicht wahre Dinge als Satire auch veröffentlicht. Nichtsdestotrotz hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, dass es ganz viele Menschen gibt in den Kommentaren unter den Postillon-Inhalten, die das dann tatsächlich glauben. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wie gut oder schlecht ist es? Ich kann auch sagen, es gibt ja viele technische Versuche, Fake News zu erkennen. Also dass Modelle quasi im Hintergrund laufen und irgendwie versuchen, anhand des Texts zu erkennen, automatisiert, oh, das ist eine Falschnachricht. Und die haben ganz große Probleme mit Satire. Die sagen ganz häufig, dass Satire falsch ist oder dass eine Fake News, die aussieht wie der Satire, keine Fake News ist. Und in dem Sinne, für solche Detektionstechniken ist es tatsächlich ein großes Problem, Satire.
In einer Studie haben sie untersucht, warum manche Leute nur wenige Nachrichtenquellen nutzen. Was sind das für Leute und glauben solche Menschen häufiger an Fake News als andere?
Ja, ich fange mal von hinten an. Glauben solche Menschen häufiger Fake News? Was wir gefunden haben, ist, dass diejenigen, die weniger unterschiedliche Nachrichtenquellen nutzen, die tun sich zumindest schwerer, wahre Nachrichten noch als wahr zu erkennen. Und es ist ja beides wichtig. Also wir müssen Fake als Fake erkennen, aber wir müssen schon auch wahre Nachrichten weiter als wahr erkennen. Wenn wir jetzt plötzlich einfach nur alles als falsch abstempeln, wäre uns ja auch nicht geholfen. Das heißt, mehrere Nachrichtenquellen zu konsumieren, ist durchaus sinnvoll. Und wer sind jetzt diese Menschen? Die Menschen, die eher weniger Nachrichtenquellen konsumieren, das sind Menschen, die niedrigere Werte haben in der Persönlichkeitseigenschaft Offenheit. Das heißt, es sind eher Menschen, die weniger offen sind dafür, neue Erfahrungen zu machen, auch mal neue Speisen zu probieren oder auch mal in andere Länder zu reisen oder eben auch weniger offen sind für unterschiedliche Meinungen. Das sind auch diejenigen, die eben eher weniger unterschiedliche Nachrichtenquellen lesen.
Warum untersuchen Sie, wie Persönlichkeiten und Nachrichtenquellen zusammenhängen?
Kann uns das helfen, besser mit Fake News umzugehen?
Ja, also grundsätzlich ist das, was ich mache, Grundlagenforschung meistens. Das heißt, ich versuche erstmal zu verstehen. Ich will erstmal wissen, wer sind denn die Leute, die auf Fake News eher reinfallen? Wer sind denn die Leute, die besser da drin sind, Fake News zu erkennen? Und unter welchen Bedingungen erkennen wir Fake News besser und schlechter? Und wenn ich das dann verstanden habe, dann kann ich darauf aufbauen und auch sogenannte angewendete Forschung machen. Das heißt, ich kann dann schauen, okay, wie können wir den Personen helfen, die zum Beispiel besonders anfällig sind, Fake News zu glauben? Wie können wir denen helfen, in Zukunft besser zu sein? Wir müssen ja nicht unbedingt denen helfen, die es schon können, aber wir können ja denen helfen, die es halt noch nicht können. Und das ist dann quasi der nächste Schritt, aufbauend auf diesem Verständnis dann auch wieder Interventionen zu entwickeln.
Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich für Ihre Arbeit in Social Media? Da Sie ja vorher gesagt haben, Sie sind in Social Media eigentlich nur passiv.
Tatsächlich habe ich aufgrund meiner Arbeit auf ganz vielen Plattformen einen Account. Ganz viele Plattformen, die ich auch vielleicht eigentlich gar nicht nutzen möchte. Aber wenn ich natürlich erforsche, auch was soziale Medien mit uns machen, muss ich auch verstehen, wie sie funktionieren. Und jede Plattform funktioniert nun mal auch ein bisschen anders. Und deswegen habe ich tatsächlich sehr viele Accounts und probiere viele Plattformen dann immer wieder mal aus. Das ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie täglich in meiner Arbeit mache. Wenn ich in meiner Arbeit mit sozialen Medien zu tun habe, dann geht es mir eher darum, eben mal zu schauen, wie funktionieren die. Oder was ich auch teilweise in meinen Studien mache, ist, dass ich Menschen bitte, mir ihre Daten von sozialen Medien zu schicken. Und dann schaue ich mir die Daten an. Aber da bin ich selber gar nicht unbedingt auf sozialen Medien unterwegs. Das heißt, in meiner Arbeitszeit bin ich tatsächlich nur auf sozialen Medien, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und das ist aber eigentlich ein vernichtend geringer Teil tatsächlich meiner Arbeit.
Welche Plattformen sind denn das zum Beispiel?
Also die Plattformen, die ich nutze oder die ich nicht nutzen möchte?
Nicht.
Okay, also Plattformen, die ich nicht nutzen möchte unbedingt. Ja, also eine Plattform, die ich nicht unbedingt nutzen möchte, aber für meine Arbeit einen Account habe, ist zum Beispiel TikTok. Das hat einfach den Grund, dass ich weiß aus unterschiedlichen Forschungsarbeiten und Reportagen, dass der TikTok-Algorithmus, um es mal so einfach zu sagen, extrem gut funktioniert und die Inhalte wahnsinnig gut auf unsere Interessen und Ansichten und Vorlieben anpasst. Und das führt dann natürlich unter anderem auch dazu, dass Menschen extrem viel Zeit auf TikTok verbringen, was für TikTok sehr gut ist. Für mich jetzt aber nicht unbedingt gut, weil ich möchte gar nicht meine ganze Zeit auf sozialen Medien verbringen. Und deswegen habe ich zum Beispiel einen großen Respekt vor TikTok. Also was X angeht, muss man natürlich sagen, das hat sich massiv verändert von es war Twitter zu jetzt ist es X. Als es noch Twitter war, war es gerade für Akademiker und Akademikerinnen eine extrem gute Plattform, weil viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darauf kurze Tweets gepostet, also veröffentlicht haben. Hallo, ich habe ein neues Paper publiziert, solltet ihr lesen, geht in einem Satz darum. Und dann konnte man sehr schnell sehen, oh, das ist was, das sollte ich auch mal lesen, das ist interessant, das war eine super Plattform. Seit Elon Musk jetzt allerdings übernommen hat, hat sich das doch stark verändert. Viele Akademiker, Akademikerinnen haben sich zurückgezogen und man sieht tatsächlich wesentlich, ich würde jetzt mal sagen, polarisierenderen Content wesentlich häufiger, ob man das jetzt möchte oder auch nicht möchte. Das heißt, ich gewinne auch Abstand von X, ja.
Hängt es manchmal in gewissermaßen vom IQ ab, ob man Fake News erkennt oder nicht, oder ist das egal?
Das ist eine gute Frage, die haben wir uns auch schon gestellt. Und tatsächlich ist es gar nicht so sehr der IQ, was ja im Prinzip eine Aussage darüber ist, was wir maximal leisten können, sondern es sind wirklich eher so unsere kognitiven Tendenzen, also was wir so im Alltag leisten. Eben zum Beispiel denken wir eher intuitiv oder reflektiv. Das heißt, so unsere alltäglichen Tendenzen sind viel wichtiger als das, was wir maximal imstande sind zu tun, eben zum Beispiel der IQ. Also der IQ ist da gar nicht so wichtig.
Was sind denn Filterblasen?
Ursprünglich kommt diese Filterblasen-Thematik von einem Buch. Und nach diesem Buch sind Filterblasen Informationsumwelten, in denen uns Informationen präsentiert werden, die immer und hundertprozentig unseren Ansichten entsprechen. Und dass die entstehen durch sogenannte Algorithmen. Also zum Beispiel auf sozialen Medien sehen wir das. Das Newsfeed wird immer angepasst auf uns. Also wir schauen uns ein Video an, wir liken irgendeinen Content, wir reden mit jemandem. Und all diese Informationen, also unseren digitalen Fußabdruck, die wir so hinterlassen im Internet, die werden gesammelt und die werden ausgewertet. Und dann werden Vorhersagen über uns getroffen. Also zum Beispiel eben, was könnten möglicherweise unsere Vorlieben oder unsere Interessen sein? Schauen wir lieber Hundevideos oder Katzenvideos? Und darauf aufbauend, auf diesen Vorhersagen, werden dann Algorithmen genutzt, um uns genau diese Inhalte zu zeigen, die eben zu diesen vorhergesagten Interessen passen. Und da geht Eli Pariser, der hat dieses Buch geschrieben, davon aus, dass uns Algorithmen eben über diese Anpassung von Inhalten in so eine Filterblase stecken, also eben in eine Umwelt, in der wir nur noch Informationen sehen, die unseren Ansichten und Interessen entsprechen und nichts anderes mehr. Genau, man muss aber sagen, das Ganze ist eine ziemlich überholte Idee mittlerweile. Man sieht, dass kaum Menschen sich tatsächlich in so einer absoluten Blase befinden, wo sie gar nichts anderes mehr sehen. Die meisten Menschen sehen immer wieder auch Inhalte, die nicht ihren Ansichten und nicht ihren Interessen entsprechen. Aber es gibt durchaus eben schon Unterschiede. Also manche Menschen befassen sich eher mit diversen Inhalten, während andere Menschen eben schon eher Inhalte konsumieren, die ihren Ansichten entsprechen. Das Ganze wird vor allem natürlich im politischen Kontext wieder diskutiert, weil gerade wenn es um politische Informationen geht, fürchtet man halt, dass wenn man immer wieder nur Informationen hört, die die eigene Meinung noch bestärken, dass man dann immer noch extremer wird in der eigenen Einstellung und völlig vergisst, dass es auch noch andere Meinungen und Einstellungen gibt.
Apropos Politik. Glauben Sie, dass die Filterblasen und Fake News in den sozialen Medien Einfluss auf die Wahlergebnisse in den USA hatten?
Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe für den Ausgang der Wahl in den USA. Die Medien und damit auch soziale Medien haben da sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ob es jetzt Filterblasen war, da muss man jetzt sagen, da geht die wissenschaftliche Meinung stark auseinander, ob es eben Filterblasen überhaupt gibt und ob es die auf sozialen Medien überhaupt gibt. Deswegen kann ich die Frage tatsächlich nicht final beantworten. Aber ja, ich denke, auch Inhalte, die auf sozialen Medien verbreitet wurden, hatten definitiv für die eine oder andere Person einen Einfluss darauf, wen sie gewählt hat.
Also ich habe oft gehört, also auch in meinen Schulklassen und allgemein in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, dass die Wahlergebnisse und die erhöhte Anzahl der AfD auch durch Social Media und Algorithmen gefördert wurde, weil die AfD anscheinend als so gut wie erste Partei sich auf Social Media eben Werbung geschaltet hat für ihre Partei. Stimmen Sie damit zu?
Also grundsätzlich, wozu ich Ja sage, ist, dass die AfD mit Abstand die aktivste Partei auf sozialen Medien ist. Das sieht man in ganz vielen Studien und Statistiken. Keine Partei verbreitet so viel Inhalte wie die AfD. Und zudem gibt es ja auch noch die Unterscheidung, ist eine Partei populistisch oder nicht? Und die AfD wird häufig als populistische Partei gesehen. Und das sind Parteien, die eben auch Inhalte verbreiten, die sehr polarisierend geschrieben sind, die sehr darauf bezogen sind, das Volk gegen die politische Elite. Und wenn man eben sieht, dass die AfD auch solche Posts natürlich veröffentlicht, dann kann das natürlich auch Meinungen von Personen beeinflussen.
Wir waren gerade im Gespräch mit Frau Dr. Cornelia Sindermann von der Universität in Stuttgart.
Zum Zusammenfassen, was nehmen wir jetzt nun aus dem Interview mit heraus? Menschen, die intuitiv aus dem Bauch heraus nachdenken und handeln, sind anfälliger auf Fake News. Es ist nicht unbedingt vom IQ abhängig, dass man auch Fake News erkennt. Fake News erkennen kann man eben zum Beispiel durch Nachdenken und Überprüfen.
Aber eine Frage habe ich noch. Wer nimmt sich denn eigentlich so viel Zeit, um über mehrere Quellen zum Beispiel eine Fake News auf Wahrheit zu überprüfen?
Ja, die Leute, die diesen Podcast gehört haben natürlich. Denn hier habt ihr doch sicherlich gelernt, dass es sich auch mal lohnen kann, eine Nachricht nochmal zu überprüfen und zu schauen, ob sie fake ist oder doch wahr.
Und eigentlich könnte man ja auch seine Eltern fragen, weil die wissen meist auch, ob etwas richtig oder falsch ist.
Ja. Da bin ich mit euch allen ganz der gleichen Meinung. Also ganz ehrlich, ich persönlich überprüfe meistens nie die Informationen, die ich lese, weil manchmal muss ich sie ziemlich schnell haben und dann ist es ziemlich nervig, diese noch zu überprüfen.
Aber ich denke, es ist auf jeden Fall hilfreich, mit anderen sich darüber auszutauschen.
Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei mir in der zweiten Klasse, wir mussten ein Projekt machen über Weihnachten in Mexiko und dann hat man mir bei irgendeiner Website die Bräuche aus Schweiz gesagt und dann habe ich es auf ein Plakat geschrieben und dann war es halt falsch. Und deshalb ist es immer besser, über mehrere Quellen nachzuprüfen und Fake News immer richtig zu erkennen.
Und man sollte sich auch bewusst darüber sein, was man auch weitergibt oder verbreitet.
Und damit sind wir nun auch schon am Ende der ersten Episode über Fake News von den Freitagsreportern angekommen.
In der zweiten Episode sprechen wir dann etwas weniger über Fake News, sondern eher über Moral und Verantwortung in der Online-Redaktion der Südwestpresse, also im Journalismus. Denn aus der Südwestpresse haben wir die Interviewgäste, nämlich zwei Journalistinnen. Also hört euch diese Episode auf jeden Fall auch an. Okay, wir müssen jetzt wieder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und wer weiß, vielleicht kommen wir ja erst morgen oder übermorgen an.
Hey, das war mein Text.
Also Leute, macht's gut und bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.